Ich habe manchmal ein paar, glaube ich, zu private Sachen rausgehauen, die ich im Nachhinein, glaube ich, eher rückgängig machen würde. Also es ist jetzt nicht so, dass es alle auf dem Schirm haben, wo ich einfach denke, ey, manche Sachen, die gehen einfach niemand was an. Dass man jetzt auch mit so Mental-Health-Zeug offener umgeht, finde ich total gut. Aber ist auch die Frage, wie offen so, ne? Muss ich jetzt irgendwie alles über meine Familie erzählen, wie es früher in meiner Kindheit war? Oder da hängen ja dann auch mehr Leute mit drin. Oder wo hört es halt irgendwie auf, so, weißt du? Und ich glaube, da mit allen Emotionen rauszugehen, ist wichtig. Aber auch immer zu gucken, wo sind auch plötzlich andere Leute mit drin? Wo kann man jemanden verletzen, weißt du? Also das ist so ein bisschen das Thema.
Hey und herzlich willkommen zur Live-Premiere von 3 Fragen von Elvis. So lange schleiche ich schon um dieses Format herum, denn ich mag die 4-Augen-Gespräche in meinem Podcast schon sehr. Und doch vermisse ich die Unmittelbarkeit der Bühne, wenn ich sie länger nicht erleben darf. Dabei liegt es doch eigentlich total auf der Hand, über die Dinge, die uns wirklich beschäftigen, die Teil unserer Geschichte und unserer Idee sind, mit Menschen zu teilen, nicht nur geplant, algorithmustreu auf den entsprechenden Plattformen, sondern im Rahmen von echten Begegnungen, Gesprächen und Beziehungen, die uns inspirieren und es wert sind, ihnen unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken. Meinen heutigen Gast stelle ich im folgenden Gespräch sukzessive vor. So viel sei aber schon mal gesagt. Dieser Max Giesinger fasziniert mich immer wieder. Musikalisch schreibt er für mich einfach die besseren Songs. Und ich glaube, wir merken, dass es ihm als Mensch und Musiker um mehr geht als nur die Vorverkaufszahlen der nächsten Tour. Ich bilde mir ein, dass seine Philosophie des ganz bewussten temporären Rückzugs im Kontrast zur öffentlichen Wahrnehmung, um die man nun mal als Max Giesinger nicht ganz herumkommt, ihn zu einem besonderen und besonders spannenden Menschen gemacht hat. Wir tauchen tiefer ein und singen Songs an einem Ort, der es einem leicht macht, sich durchaus leicht zu fühlen. Der Marienhöhe Norderney. In den Dünen, über dem Meer, mit einem wunderbaren Publikum und Menschen, die diesen Abend Anfang November möglich gemacht haben. Meine Textungenauigkeiten bitte ich vorab zu entschuldigen. Die musikalischen Beiträge habe ich ein bisschen gekürzt. Und ich sag mal so, das könnte ich öfter machen. Los geht's. Das ist so ein guter Ort hier. Ich habe hier schon so oft mit einem Notizbuch gesessen und so getan, als würde ich einen Roman schreiben. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es also euch geht. Wollen wir uns duzen hier so über Meer, dachte ich. Außerdem, ne, ich bin der Ältere, ich darf das Du anbieten. Ich würde euch also gerne das Du anbieten als Ältester im Raum. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast gewinnen durfte für diesen ersten offiziellen Live-Podcast in der Marienhöhe. Er ist, ich denke mal so einer der absolut erfolgreichsten Sänger und Songschreiber in Deutschland der letzten 10 Jahre. Ist wahnsinnig talentiert, der sieht gut aus. Und das Blöde ist, der ist auch noch so nett. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen über einen riesengroßen Applaus für Max Giesinger. Wo ist er denn? Nicht stolpern, das ist die Show. Das ist die Showtreppe.
Schön dich zu sehen.
Wir haben uns extra heute den ganzen Tag sind uns aus dem Weg gegangen, damit wir uns nicht alles schon erzählen, was wir uns jetzt vor euch erzählen wollten. Gitarren sind auch da, gestimmt haben wir noch nicht, müssen wir noch machen, ne? Ganz ehrlich, Max, ich freue mich so, dass du da bist. Ich habe gehört, du hast heute schon Immobilienmakler hier abgeklappert. Wie ist denn Norderney so?
Also erstmal guten Abend an alle. Es freut mich total hier zu sein, zum 3. Mal jetzt in meinem Leben. Also wenn ich richtig gezählt habe, war ich 2016 schon mal hier und habe hier einen Auftritt gespielt, an den ich mich aber einfach gar nicht mehr erinnern kann. Also das war das Jahr, wo wir irgendwie 200 Auftritte gespielt haben. Das ist irgendwie alles verloren gegangen. Aber so ein großer Sumpf. Aber ich kann mich dann noch auf eine schöne Aftershow-Party erinnern, 2016. Dass ich da irgendwo am Strand rumgelaufen bin. Und dann war 2019 hier dieses kleine Stadion hier gespielt. Und dieses Mal ohne Auftritt. Aber ich habe eine sehr gute Zeit. Ich bin jetzt 2 Tage hier und schon tiefenentspannt. Also irgendwie macht dieser Ort was mit mir. Ich hab Bock, jetzt noch ein paar Tage länger zu bleiben, muss aber morgen leider schon wieder wegdüsen. Aber ich komme so richtig runter. Ich merke krass. So, wie einfach so, also keine Autos ist schon was sehr Gutes, ne? Ja. Wie ruhig das einfach ist. Und die Leute sind entspannt, ne? Ich bin ja heute ein bisschen hier an der Promenade rumgelaufen, habe Straßenmusik gemacht, wir haben so ein bisschen Content gedreht.
Wahnsinn.
Und die waren alle gut drauf, die Leute. Also ich dachte mir, kann man hinziehen.
Ich glaube, das ist ein gutes Pflaster für dich hier. Also ich meine, wie ist generell, ich weiß, dass du gerne reist.
Mhm.
Gibt es da irgendwie was primär wichtig ist? Ist das eher Berge, eher Meer?
Ich finde beides geil. Ich finde, eine gute Reise muss immer im Sportkontext stehen. Das habe ich jetzt für mich verstanden. Ich habe immer eine gute Zeit, wenn ich in so Camps bin. Also ich komme gerade von einem Beachvolleyball-Camp in Griechenland, in Thessaloniki. Heißt das so?
Das habe genau, ich schon gehört.
Ne? Also ich mag sowas total gerne, da irgendwie auf komplett neue Leute zu treffen, mich da so in so eine neue Gruppe reinfallen zu lassen und dann einen Tag irgendwie 5 Stunden Sport zu machen. Surfcamp, Yoga-Camp habe ich schon gemacht.
Kann man und alles auf Nordanei.
Also hier kann man bestimmt geil Beachvolleyball spielen. Ne? Komme ich mal im Sommer vorbei, ey. Ich habe es jetzt ein bisschen gelernt. Ich habe jetzt ein paar neue Techniken raus und würde auch fordern. Also ich bin aber nicht so gut im Angriff, weil ich sehr klein bin.
Ja, aber das kompensierst du durch Sprungkraft.
Oder über andere Dinge.
Aber nur Sprungkraft. Sprunghaft. Bist du ein sprunghafter Mensch?
Alter, du bist ja richtig schnell, ey.
Ja, yeah, das ist so ein bisschen Ende der Talkshow-mäßig. Ja. Also gerade wenn man jetzt sagt, so, okay, hier komme ich zur Ruhe, hier komme ich zu mir, ist das was du dringend in Abständen brauchst, weil du vielleicht mal einen Fokus verlierst oder bist du eigentlich sehr fokussiert?
Letztens hat mich jemand gefragt, ob ich mich schon mal auf ADHS habe diagnostizieren lassen, weil ich wohl für sie so einen sehr verdächtigen Eindruck gemacht hatte. Also ich konnte mich schon immer schwer konzentrieren, also nur auf Dinge, die mir Spaß machen, das ist Musik und so Schachspielen gerade und Buch lesen.
Völlig faszinierend, Schachspielen, das ist
ja, das liebe ich gerade, jeden Tag spiele ich bestimmt eine Stunde irgendwie über das Internet Schach.
Ich glaube, ich bin da nicht intelligent genug für.
Müssen wir mal gucken, müssen wir mal ein Match machen.
Es kann nicht sein, dass ich mit 50 Jahre, klingt auch komisch, dass ich 50, glaube ich, noch nie wirklich Schach gespielt habe.
Nee, es macht mega Bock und da kann ich mich konzentrieren, aber alle Dinge, die mir keinen Spaß machen, da habe ich mich in der Schule schon komplett verloren und ich musste immer meine Kumpels erstmal fragen oder irgendwelche Mädels, die das ja meistens in der Schule ganz gut im Griff haben, ob ich da die ganzen Arbeitsunterlagen haben könnte, weil ich einfach alle, ich habe meine Sachen gar nicht mehr gefunden. Also ich bin eigentlich ein riesen Chaot und ohne mein Management wäre ich, glaube ich, auch total aufgeschmissen. Aber Musik, so das habe ich schon immer ganz gut hinbekommen. So auf einer Bühne, das kriege ich dann hin, da bin ich auch konzentriert. Aber sonst eher schwierig so. Ja.
Darf ich kurz erzählen, wann wir uns echt
natürlich
kennengelernt haben?
Ja. Leute kennen uns hier gar nicht.
Das ist ein bisschen lustig, weil es ist jetzt 13 Jahre her, dass ich eine Mail bekommen habe von deinem jetzigen Manager und Schlagzeuger Lars.
Mhm.
Lars spielte an einer Band, die ich als Produzent produzierte gerade im Studio und schrieb mir eine Mail. Hi Jan, lange nicht gehört. Also wir hatten dann einige Zeit keinen Kontakt. Ich mache jetzt auch so ein bisschen was ich will so ein bisschen in Richtung Musikmanagement gehen. Der war, glaube ich, gerade 18 oder so.
Er sah aber aus wie 15.
Das hast du gesagt.
Jetzt. Das war seine Stärke, weil man ihn erstmal unterschätzt hat. So.
Ja, siehst du. Und er schrieb mir auf jeden Fall, schickte mir einen MySpace-Link dazu. Ich weiß nicht, ob jemand MySpace kennt. Wo ich mir Musik von Max Giesinger anhören konnte, der aus Karlsruhe sagte, ich kümmere mich jetzt nämlich hier gerade so ein bisschen um so einen jungen Singer-Songwriter, Max Giesinger, den würde ich dir gerne mal vorspielen. Vor allem, ich habe mir die Videos auf MySpace natürlich angeguckt. Das war sehr gut. Du hattest die richtige Frisur, die richtigen Klamotten.
Die gleiche Songs, wie jetzt so, ne?
Hat's wo man sich verändert. Gefragt hat, so, okay,
ist was ist weniger hier geworden?
Dem gehen wir noch mal ein bisschen auf den Grund. Aber was fehlt denn da noch eigentlich? Und dann durch Zufall war ich Sidecoach auf einmal bei der ersten Staffel von The Voice of Germany mit The Boss Hoss.
Ja.
Und sitzt da so in diesem Stuhl und auf einmal kommt Max Giesinger auf die Bühne in den Battle Shows.
Stimmt, Battles warst du.
Da war ich, da bin ich jetzt eingestiegen.
Ah, ja. Okay.
Und dachte mir, okay, der will's wissen.
Das hast du gedacht?
Das habe ich gedacht.
Krass.
Ich habe ja gedacht, okay,
wollte ich aber auch.
Auf dem Papier stimmte alles bei dir.
Ja.
Und,
eine Stimme, Kacke und Kack-Songs halt. Aber
das Lustige ist ja, in Deutschland ist es ja immer so, man sucht ja immer das Haar in der Suppe. So nach dem Motto, wieso, der performt super auf der Bühne, kann Gitarre spielen, sieht gut aus, singt geil. Da kann doch irgendwas nicht stimmen.
Ja.
So, und da habe ich mir gedacht, was ist mit dem los? Magst du erzählen, wie hat das dein Weg dann doch geebnet?
Also ich war erstmal sehr ungeduldig, ne? Ich war dann damals schon so 22 und dachte mir, krass, das sind jetzt meine letzten guten Jahre, wo man so als Popstar schaffen kann. So mit 25 ist es dann vorbei.
Ah ja, schön.
Also dachte ich halt damals, ne, sonst bist du dann zu alt und kriegst ja auf jeden Fall nichts mehr gerissen. Und dann war für mich ganz klar, ich muss jetzt, also ich hatte damals schon in Karlsruhe auch schon sehr viele Gigs, war da schon ein bisschen bekannter, ne? Also hatte am Wochenende auch immer schon 3-4 Veranstaltungen, hab das schon so an Leute weitergegeben, aber ich wollte halt eigene Mucke machen, ne? Und hab dann damals auch schon hier die Fool's Garden Jungs kennengelernt, war bei dem schon im Studio hier von Lemon Tree. Und da ging es ja schon langsam los, aber es war mir jetzt, ging jetzt zu langsam halt. Und dann habe ich mich bei der Pop-Akademie beworben, dieser Musikuni, in so einem Förderprogramm. Und da saß dann so ein Entscheider von The Universal, der irgendwie Voice begleitet hat, oh Gott, hol ich so weit aus. Und dann habe ich eine Mail bekommen, ob ich mich da nicht wohl bewerben könnte, weil es ja voll mein Ding wäre. Und ich war so, oh, Castingshow, ey, ich weiß nicht, hat mal einen riesen Stempel und den kriegt man nicht mehr weg. Und damals gab es halt nur DSDS und das hat halt schon damals irgendwie schon ein bisschen so einen schwierigen Ruf. Boah, dann bin ich dahin. Also ich durfte dann auch so ganz viele Stufen überspringen, ne? Ich musste ja nicht irgendwie in so eine 4000-Mann-Schlange anstellen, sondern
hier nicht erzählen,
durfte direkt vorsingen, das war total cool.
Krass.
Und dann bin ich da direkt halt in diese Plan-Audition dann rein. Hab aber vorher ultra Schiss gehabt. Also ich weiß noch genau, wie ich in meinem Kinderzimmer saß und so auf meinen Tisch geschlagen habe vor lauter Wut und Entscheidungslosigkeit, weil ich nicht wusste, fahre ich da jetzt hin zu dieser Plan-Audition oder nicht. Weil wenn ich jetzt verkacke, ich hatte einen relativ schweren Song, den ich halt in der Generalprobe komplett versemmelt habe. Also ich habe wirklich richtig scheiße gesungen, dachte mir, okay, wenn ich das jetzt mache, ist meine Karriere vorbei. Für mich war immer alles so im Worst Case, die war noch gar nicht da, aber ich habe immer Worst Case Szenarien, so wenn ich da jetzt verhaue, dann gibt's kein Zurück mehr. Und dann bin ich da hingefahren und dann hat's aber ganz gut geklappt. Also ich habe dann irgendwie abgeliefert und alle haben sich umgedreht und das war so, Alter, ist das geil, bin hier genau richtig. Und es war auch eine gute Ausrede, meine Bankausbildung abzubrechen, die ich da gerade vor 3 Wochen angefangen hatte und die sich sehr falsch angefühlt hat. Gerade in dem Moment, wo du dann in die Mittagspause rausgehst und dich eine unbekannte Nummer anruft und dann Xavier Naidoo in einer anderen Leitung ist. Und ich war so 22, kam aus so einem kleinen Dorf namens Busenbach und dann ruft dich halt absoluter Megastar an und will da irgendwas von dir wissen. Also ey, was mache ich hier in der Bank so? Und ey, Bank ist super, meine Mutter war da, sie war 50 Jahre mega happy, aber ich habe mich da einfach super deplatziert gefühlt, bin immer sehr oft auf die Toilette, um da ein bisschen zu singen und meiner Musikalität zu frönen, habe dann rumgeklopft und so, weil es dann raus musste. Aber und ich kann mich noch an das Gespräch mit der Chef-Auszubildenden erinnern, die meinte, ey, The Voice, das kannst du jedes Jahr machen, aber hier die Bankausbildung. Das und also du brauchst schon was Ordentliches. Also ich würde das nicht machen. Ich so, no chance, ey.
Grüße gehen raus, wie hieß sie denn?
Die war total, wie hieß die, weiß ich nicht mehr. Aber ja, die waren total nett, die haben mich dann wirklich auch noch einen Monat länger behalten, haben mir dann noch ein Gehalt mehr gezahlt, obwohl ich gar nicht mehr da war und meinten auch, ey, wenn es nicht läuft bei The Voice, du kannst immer wieder zurückkommen. Also echt, ich mach jetzt keine Werbung, aber die waren total nett, das war die PSD-Bank Karlsruhe. Und die sind dort wirklich so geil mit mir umgegangen. Und ich hatte da auch eine witzige Zeit. Da war auch ein Kumpel, der war genauso ein Chaot wie ich. Wir waren immer gleichzeitig zu spät und so, hatten auch die ganzen Mappen nicht dabei. Und die Schule, als ich da in der Schule saß, die waren alle halt auch so 17. Ich war auch schon 22, ne? War schon bei den Älteren dabei. Das war eine lustige Zeit. Und Voice hat mich dann quasi da rausgeholt. Ja, und dann haben wir uns getroffen.
Ja.
Und dann ging es da weiter. Aber
the rest is history, sagt man.
The rest is can you can read on Wikipedia quasi.
Du hast irgendwie im Interview mal gesagt, dass du so in der Jugend immer so Stoßgebete rausgehauen hast und dachte, das muss klappen mit der Musik. Ich will nichts anderes. Das ist ja was ganz Romantisches, finde ich. Wirklich zu sagen, so, also ich hab gebetet, dass ich Fußballprofi werde.
Ja.
War klar, dass es nichts wird. Dann wollte ich Musiker werden, habe ich auch immer gesagt, okay, das muss klappen, weil das ist, also ich würde alles dafür tun. Ich würde wirklich alles machen.
Okay. So. Ja. Ja, das hatte ich auch, diesen unbedingten Willen, das schaffen zu wollen. Und ich war halt in meinem restlichen Leben so, also Schule war immer ein Riesenproblem. Ich war ein Fünferkandidat in den meisten Fächern. Und da bin ich immer mit dem Gefühl von der Schule nach Hause gekommen, dass ich total dumm bin und das nicht hinkriege. Und dann habe ich halt irgendwie donnerstags Gitarrenunterricht gehabt und plötzlich was gefunden, wo ich halt Bestätigung bekommen habe. Ne? Mein Lehrer war dann so immer, hey Max, geil und so und ich glaube, du kannst auch singen. Mach das mal öfters. Und da hat sich relativ schnell schon dieser Wunsch irgendwie so etabliert bei mir, dass das so mein Ding ist. Und das Gefühl, also da was gefunden zu haben, wo man komplett drin aufgeht und weiß, okay, ich werde da meine ganze Lebensenergie reinstecken, Das war total geil, weil es gab nur das so. Alles andere hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich habe mich dann halt auch mal der pädagogischen Hochschule beworben, aber immer nur ich bin da auch immer durchgefallen in diesen ganzen Aufnahmeprüfungen. Also ich wollte das alles, glaube ich, nicht so richtig. Und bei der Mucke war so eine Anziehung die ganze Zeit da. Und ich hatte auch das Gefühl, so ein Selbstläufer, das kennst du ja auch. Wenn du spielst irgendwo und ich habe dann immer so Visitenkarten vorne liegen gehabt und Leute konnten sich dann so meine Nummer abstauben. Und hab nach einem Gig habe ich halt 5 neue gehabt. Und es war nicht anstrengend, das zu machen. Es hat irgendwie so selbst... Das ist so ein Selbstläufer immer.
Wie stellte sich der Reality-Check da, als das dann so by The Voice nach, vielleicht auch die Zeit danach?
Ja, das habe ich schon relativ schnell by The Voice gemerkt, dass es halt mit unfassbar viel Druck einhergeht. Ne? Diese Show war ja auch so ein Selbstläufer, niemand wusste, was da passieren wird. Und plötzlich gucken das irgendwie 8 bis 9 Millionen Menschen. Damals war ja Fernsehen noch eine richtige Ansage. Ne? Das waren da fast schon so Wetten-das-artige Quoten. Und das war für mich viel zu viel so. Ich bin da wirklich also in der Zeit, jetzt würde ich da auch anders mit umgehen, an dem Druck zerbrochen. Ich war wie so ein Fähnchen im Wind. Jeder hat mir irgendwas reingelabert. Ich habe plötzlich irgendwelche Songs gesungen, die ich eigentlich gar nicht singen wollte. Und habe dann gemerkt, boah, krass, in diesem Showgeschäft, da muss man echt gucken, wie man da irgendwie seinen Kopf über Wasser hält, weil das ist schon ein Haifischbecken so, ne? Und da wird mit anderen Waffen gekämpft als in Karlsruhe oder im Jugendtreff, wenn man da irgendwie Musik macht. Und das war dann erstmal eine krasse Lehre, weil ich hatte danach auch ein ziemlich beschissenes Management. Ich glaube, viel schlechter hätte man es nicht erwischen können, so ein bisschen mit Richtung verarscht werden und so. Bis ich dann halt Lars einfach, also meinen besten Kumpel gefragt habe, sag mal, kannst du das nicht einfach machen? Und Lars halt wirklich war 19, sah aus wie 15 und ich bin dann mit ihm zu den Gigs hingegangen und hab, ne, hier ist mein Manager, einem Veranstalter vorgestellt. Und er so, wie das ein Manager? Das ist irgendwie, das ist eine 10. Klasse oder was? Wir können ja ein Manager sein. Und dann halt auch schon ein paar größere Shows gespielt, aber das war mit die beste Entscheidung, das gemeinsam mit meinen Freunden zu machen. Lars hat dann auch ein Jahr später Florian reingeholt, Florian Gahm, der andere Manager. Also ich brauche 2, das ist bei mir wichtig, weil absolut. Ich echt so ein Projekt bin. Und das sind meine besten Kumpels und mein Gitarrist ist auch mein allerbester Buddy. Und es ist total schön, die jetzt so an meiner Seite zu haben und dann auch durch dieses verrückte Showbiz da durchzukommen. Aber was ich am Endeffekt gelernt habe, auch wenn das jetzt irgendwelche Musiker und Musikerinnen irgendwie hören, die ernsthafte Absichten haben, enjoy the ride so, habt Spaß. Es geht nicht um Leben und Tod so, das ist keine Operation am offenen Herz. Es geht um Musik und macht euch nicht so verrückt. Und
ich betone das nochmal ganz kurz, nach so vielen Jahren immer noch das gleiche Management zu haben, dann auch noch befreundet, immer noch befreundet zu sein, ist etwas, was habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt, so in den letzten 30 Jahren. Sich selber da bei der ganzen Sache nicht zu wichtig zu nehmen und
sich auch nicht die ganze Zeit zu vergleichen und so, ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was halt gerade durch...
Ist so dieses Vergleichsding, ist das was du...
Ich glaube, das haben ganz, ganz viele so. Also man kann ja, in der Musikbranche kann man ja sehr einfach vergleichen. Du guckst auch bei Spotify, wie viele Monthly Listeners hat der oder wie viele Instagram-Follower oder sonst irgendwas. Also es ist total easy zu sagen, ja, der ist gerade erfolgreicher oder das nicht. Also es scheint dann so und dann, also wenn du jetzt guckst, Herbert Grönemeyer hat, glaube ich, 80.000 Follower bei Instagram, aber spielt trotzdem im Stadion, ne? Das sind natürlich dann nicht immer die realen Zahlen, aber ich glaube, das ist so eine Sache, dass man einfach so sein Ding macht, ohne sich jetzt immer da gucken, wie sieht's anderweitig aus. Wollen wir gleich mal Musik machen eigentlich?
Wir machen mal Musik gleich.
Ja, ist gerade ein bisschen langweilig, was ich hier erzähle, finde ich.
Ich versuche nur, dass ich suche.
Kann ich noch ein stilles Wasser haben, bitte?
Ich suche nach der perfekten Überleitung. Ich habe sie. Max Giesinger hat einen neuen Song rausgebracht vor ein paar Wochen. Das ist ein Vorbote für ein Album, was nächstes Jahr rauskommt.
So
sieht es nämlich aus. Der Song heißt Menschen und ich hatte mir aufgeschrieben, was dieser Max Giesinger wohl für ein Mensch sein möchte. Was Menschsein für den heißt. Und dann kommt er auch noch mit so einem Song, wo er das so ganz schön gut erklärt schon mal. Und ich hatte erst vor, mitzuspielen, aber ich glaube, ich möchte einfach nur zuhören. Nein.
Kannst du aber.
Nein.
Kannst gerne mitspielen, bist echt eingeladen.
Ich höre dir zu.
Ich bin da ganz, ganz offen dafür, für deine Gitarrenkünste.
So, ich bin ja der Tontechniker hier auch.
Ja, stimmt. Du bist halt wirklich die Multimaus, ne? Passt erstmal, ne? Ey, sag noch was zum Song, okay? Jetzt, wo ich schon mal hier bin.
Bitte.
Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft muss wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Gerade so die letzten Jahre, ne, die Kluft zwischen links und rechts wird immer doller. Wir haben irgendwie verlernt, einander über wichtige Themen offen zu quatschen. Und ich glaube, wir müssen uns wieder auf das konzentrieren, was uns vereint und nicht, was uns irgendwie teilt. Und der Song soll so eine kleine Brücke darstellen. So. Ich spiele ihn jetzt mal. Weltpremiere auf Nord or Nein.
Denn wir sind Helden und bleiben Kinder, sind Träumer und Erfinder, Loser und Weltveränderer. Wir sind cool Kids und Außenseiter, sich wieder Hocharbeiter, Kämpfer und Wegbereiter. Wir sind am Suchen, weil Lachen finden, fühlen, glauben, denken und vielleicht am Ende einfach Menschen. Und vielleicht am Ende einfach Menschen. Und vielleicht am Ende einfach Menschen.
Schöner Chor, ne? Danke, danke. Oh ja. Ja, oh ja, oh ja. Da fühlt man sich auch zu Hause, ne?
Ah, schön.
Ich kann nur nicht labern, ich bin doch ein Musiker, eigentlich so viel labern, ey.
Nee, das stimmt nicht, Max, das stimmt nicht.
Referate waren für mich immer eine absolute Hölle, ey.
So ein, ja.
Nein, Spaß. Ich werde ja nicht benotet hier, ne? Also ich kriege keine Noten danach, ne?
Sag mal, wann hast du den Song geschrieben?
Lass mal überlegen. Ich glaube, Anfang 2023 auf La Palma, dieser geilen Kanareninsel. Ja. Da war ich mit hier Steffen Greve, Ali Zukowski und Schrowalder, mit denen ich jetzt auch ganz viele Stücke der neuen Platte geschrieben habe. Also da sind wir zum allerersten Mal in der Konstellation zusammengekommen und es war so alter Magic-Match. So, das passt wirklich total, wir ergänzen uns mega und haben dann 4000 Wochen geschrieben, ja. Kam vor einem Jahr raus, auch einer meiner Lieblingssongs, Menschen und noch zwei andere Songs, die auch einen Platz auf dem Album finden werden und haben dann danach noch ein paar Mal sind noch nach Chamonix, nach Frankreich, haben da in den Bergen noch eine Woche geschrieben und Platte ist jetzt fertig und kommt dann irgendwann im Laufe nächsten Jahres raus und der wird auch drauf sein, der Song. Wer kannte den Song denn? Darf ich mich mal reinfragen? Kannte jemand schon dieses Lied? Er ist noch nicht so lang raus, sag mal ehrlich. Mal Hände hoch. Ihr müsst den auch nicht singen gleich, würde ich ja nochmal. Okay, ist doch nicht schlecht.
Und wie findet ihr denn das Lied?
Ja, genau. Die haben ja geklatscht.
Wie findet ihr
die
denn
haben
das?
Die haben ja geklatscht. Hier.
Ja, sag mal, das Ding ist, Mensch sein, Mensch bleiben in Zeiten, wo Menschlichkeit hier und da sehr auf der Strecke bleibt.
Ja.
Sagt es gerade, uns konzentrieren auf die Dinge, die uns einen, die uns verbinden und nicht auf die Dinge, die uns trennen.
Jawohl.
Ist das was, wo ihr alle so zu viert, wenn ihr in so einem Kreativcamp seid und schreibt, das Bedürfnis habt, was auszudrücken und deswegen schnell auf den Punkt kommt zusammen?
Ja, also ich glaube, bei dem Song ist ja einfach so ein krass aktuelles Thema, was irgendwie alle irgendwo berührt. Also jeder hat da gerade einen Schnittpunkt mit, dass wir irgendwie gucken müssen, wieder näher aneinander zu rücken. Und deswegen war der Song auch irgendwie gefühlt so 2-3 Stunden geschrieben, weil ich dachte, ey, Alter, das Thema muss einfach mal auf Papier gebracht werden. Und ich finde auch gut, dass jetzt erst so die erste Single zur neuen Platte ist. Irgendwie ein gutes, finde es, fühlt sich gut an.
Was denkst du irgendwie? Wie bleibt man Mensch als Politiker? Wie geht man mit dem Druck aus von außen, mit dem Druck, den man sich selber macht, mit der Verantwortung, die man fühlt, die einem natürlich auch geschenkt wird von außen?
Ja.
Und dann mit dem, was jederzeit drohen kann, weil ein falsches Wort, ein falscher Satz in irgendeinem Kontext. Kannst du dir das vorstellen?
Ich habe riesen Respekt davor, also Politiker zu sein, wäre für mich die absolute Hölle. Ne? Also du kannst ja eigentlich nur immer was Falsches sagen. So. Also die eine Seite wird applaudieren, die anderen wird dich haten. Also du brauchst ja da schon so ein stabiles Mindset und eine mentale Stärke, das irgendwie auszuhalten, finde ich krass. Und ich glaube, was unserer Politik wieder gut tun würde, wäre vielleicht mehr dieses Menschlichkeitsgefühl zu haben, die Leute sind da oben authentisch und sagen irgendwie, was sie denken. Und
wie hast du das empfunden als Person des öffentlichen Lebens, in irgendeiner Weise natürlich auch von außen, dass so ein bisschen an dich herangetragen wird? Sag mal, willst du dich nicht mal äußern zu gesellschaftlichen Phänomenen, zu Strömungen, wo du vielleicht mit deiner Reichweite in irgendeiner Weise, es gibt ja mal Leute, die sagen, eigentlich müssten sich doch mal die berühmten Leute äußern. Machen die das zu wenig? Machen die das zu viel? Ist das was, wo kommst du so Anfragen?
Ja, also es ist schon immer mal passiert so, ey, was hast du da für eine Meinung dazu? Oder dass irgendwelche Zeitungen auch anfragen. Und ich habe mich auch immer mal wieder geäußert, aber ich sehe mich jetzt als Musiker nicht als politisches Sprachrohr. Also andere können das ja gerne tun und sind dann, glaube ich, in ihrer Musik auch politischer. Also was bei mir privat abgeht, ist ja auch irgendwie was anderes. Ne? Da kann ich ja politisch total aktiv sein. Aber ich finde, in der Zeit, wo man so mit politischen Problemen konfrontiert wird und das Radio anmacht und Fernseher und hat nur negative News und die Welt fällt gefühlt auseinander, habe ich jetzt nicht das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ich jetzt noch als Max Giesinger die Leute damit auch noch die ganze Zeit zulabern muss.
Hast du denn nicht mal Momente gehabt, so, okay, was ist jetzt eigentlich so mein Beitrag? Also ich finde, mein Bruder ist Altenpfleger, so. Und ich habe aus familiären Gründen jetzt häufiger auch mal wieder Zeit in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern verbracht, so. Und ich gehe durch und denke mir, während ich hier manchmal irgendwie langlaufe und über meinen Dinge von mir vielleicht ein bisschen zu wichtig nehme, denke ich mir, Gott, was wird da ein Beitrag geleistet und warum haben diese Menschen, wie gehen die dann eben auch nach Hause und erfüllt es sie, sind sie überarbeitet, können die das noch machen, fallen die vielleicht irgendwann aus, weil es zu viel wird und wer kommt dann? Mich fasziniert das sehr gerade. Okay. Vielleicht, weil ich da sehr...
Aber vergleichst du dich dann und sagst dann, ey, ich mache ja was total Sinnloses, ich bin nur Musiker so und das, ich muss ja viel sozialer unterwegs sein oder auch nicht. Altenpfleger werden oder
aber
was macht das mit
dir? Aber ich versuche ein bisschen mehr irgendwie zu schauen, so, was könnte mein Beitrag sein? Ist es dann vielleicht bei der nächsten Anfrage, wenn ein Benefizkonzert angefragt wird oder kannst du mal dafür irgendwie was machen?
Ja.
Ist es dann tatsächlich, wo ich denke, ja, das ist jetzt da auch so ein bisschen meine Pflicht.
Ja, aber guck mal, du hast jetzt hier diesen Abend organisiert, heute den ganzen Tag irgendwelche Boxen ausgepackt, damit hier Leute hier Entertainment haben, das ist doch auch schon irgendwie was Schönes, oder? Also du machst ja was, also du kümmerst dich ja drum, dass Leute also irgendwie eine gute Zeit haben, so. Das ist doch auch was.
Ja, ja.
Also weißt du, du bist ja am Start. Du spielst Konzerte und das ist irgendwie eine geile Aufgabe.
Ja, es bleibt auf jeden Fall eine Suche. Ja, vielen Dank, finde ich... Nicht gut.
Applaus, also fürs, ja, das hier organisiert.
Hat er gut gemacht, ja, der ist natürlich ja, sehr...
Also ich habe das hier nicht aufgebaut. Ich bin heute draußen rumgelaufen und hab Social Media Content gemacht, so.
Ey, das...
Was auch dazugehört und es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier heute.
Es ist so eine gute Überleitung. Social Media Content.
Und okay. lass da gern drüber reden, ey.
Du bist ja durchaus auch mal jemand, der mal abtaucht, oder?
Also in der perfekten Welt würde ich sagen, lass direkt Instagram, Facebook, alles abschalten. Das hat unsere Welt einfach so viel schlechter gemacht, uns als Menschen, glaube ich, auch gegeneinander aufgehetzt und die ganzen Vergleiche bis nach ins Unermessliche getrieben. Also allein, wenn ich in der Bahn sitze morgens, ich fahre dann immer, ich habe in der Schanze gewohnt, wir sind umgezogen, Kilometer weiter, aber ich bin dann immer zum Hauptbahnhof mit der S-Bahn gefahren und dann gucke ich einfach so rum. Und versuche einfach nicht aufs Handy zu gucken und sehe, dass mich 90% alle am Gucken sind. Und ich denke so, krass, wie waren das vor 20 Jahren? Da hat man dann mal kurz mal so aus dem Fenster geguckt, mal reflektiert, so, wie läuft denn gerade mein Leben? Was könnte ich besser machen? Oder also man ist einfach nur so im krassen Ablenkungsmode.
Wie hältst du dich in Balance und sagst, okay, alles klar, ich werde jetzt nicht aufhören mit diesem Beruf, ich werde nicht aufhören, meine Tournee bewerben zu können, deswegen muss ich das weiter nutzen. Ja. Was tust du gegen... die große Gefahr der Erschöpfung, die da...
Boah, ich weiß gar nicht, ob man da so viel dagegen machen kann. Ich versuche das einfach jetzt so als Teil meines Berufs zu sehen, ne? Der es ja nun geworden ist. Und ein großes ein Bestandteil davon ist jetzt auch Social Media Creator zu sein, also vor der Kamera rumzuhampeln. Früher hast du halt irgendwie einen Song rausgebracht und bist auf Tournee gegangen, dann war das gut. Und jetzt muss man sich halt irgendwie lustige... TikTok-Dinge überlegen und das gehört aber einfach dazu. Und ich glaube, man kann sich dagegen entscheiden, aber dann wird man es, glaube ich, auch ordentlich merken, dass bei der Tour nicht mehr allzu viele Leute da sind. Also
wie weit machst du die Tür auf für Menschen außerhalb deiner Songs? Ich finde es erstaunlich, wie offen du, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht auch ohne Social Media vor Jahren nicht so möglich gewesen wäre, wirklich ganz klar über Zweifel zu sprechen, die man hat. Weil von außen betrachtet ist dein Leben natürlich super. Der hat doch alles, ist doch mega. Gleichzeitig die Tür so aufzumachen, zu sagen, ja, ich glaube, da ist auch ganz viel mega, aber da gibt es so ein paar Stellschrauben, an denen bin ich echt dran.
Ja.
Fällt dir das leicht, da die Tür aufzumachen, so ehrlich zu sein? Oder hast du irgendwann gemerkt, dass es für dich einen Unterschied macht, auch mal sehr persönliche Dinge zu sagen?
Es kommt drauf an. Also so bei ein paar Themen fand ich es im Nachhinein total gut, gut darüber geredet zu haben, also auch gerade in Songs irgendwie mehr aufzumachen. Das merkst du auch auf der Bühne, wenn du ein Lied spielst, was halt total tief geht. Da hast du Tränen in den Augen und die Stimme zittert und du holst dich selbst damit ab und die Leute auch. Aber ein paar Themen so, die muss man, glaube ich, nicht in die Welt rausposaunen. Ich habe manchmal ein paar, glaube ich, zu private Sachen rausgehauen, die ich im Nachhinein, glaube ich, eher rückgängig machen würde. Also es ist jetzt nicht so, dass es alle auf dem Schirm haben, wo ich einfach denke, ey, manche Sachen, die gehen einfach niemand was an. Und da muss man sich auch ein bisschen schonen, weil man gerade sagt, auch, ne, ey, dass man jetzt auch mit so Mental Health Zeug offener umgeht, finde ich total gut. Aber ist auch die Frage, wie offen so, ne? Wo macht man so, sagt man, weißt du, muss ich jetzt irgendwie alles über meine Familie erzählen, wie es früher in meiner Kindheit war? Oder da hängen ja dann auch mehr Leute mit drin. Oder wo hört es halt irgendwie auf, so, weißt du? Und ich glaube, da mit allen Emotionen rauszugehen, ist wichtig, aber auch immer zu gucken, wo sind auch plötzlich andere Leute mit drin, wo kann man jemanden verletzen, weißt du? Also das ist so ein bisschen das Thema.
Interessant, ja. Darf ich das machen?
Den Song spielen?
Ich würde gerne ein Lied von dir spielen.
Also auf jeden Fall, glaube ich, der erste Song, wo ich da so ein bisschen tiefer gegangen bin. Das ist war das bei der dritten so? Platte.
Wir haben uns nicht abgesprochen.
Ja, dritte Platte und ist einer meiner Lieblinge, den du gewählt hast.
Okay, ich weiß ich kann ja die schon, erste Strophe fast auswendig. Ja. Wenn ich mich versinge an alle Fans, die den Text in echt kennen und an dich, Entschuldigung schon mal.
Kein Problem. 5 Euro pro Versinger, okay?
Richtig. Ja. Ich probiere es mal, okay?
Topf. Wird Schnaps getrunken dann. Ja, wir hatten einen lustigen Abend gestern. Ich habe auch mal das Nightlife von Norderney kennengelernt. Das Surfcafé, da waren wir noch im Laden. Paradiso oder so? Papageno. Das wusste, weiß ich nicht mehr, da war ich schon hinüber.
Ich bin schon so lange auf Norderney, ich kenne die Läden alle nicht. Und du bist einmal hier und kennst sie alle.
Na klar. Kann ich auch ein bisschen dazu dudeln oder willst du bitte, allein durchziehen?
Bitte, okay. Das ist dein Lied. Du glaubst, ich bin ein Held, der immer weiß, wie es geht. Fragst du mich nach dem Plan, dann hab ich immer eine Idee. Man gewöhnt sich dran, nach außen stark zu sein, bis man sich selber nicht mehr seine eigenen Schwächen zeigt. Aber merkst du es nicht, dass ich eine Rolle spiele, wenn ich dir sage, dass ich klarkomme, das ist viel zu viel. Vielleicht liegt's ja an mir, war immer für dich da, hat mir was gefehlt, dann hab ich's nie gesagt. Manchmal zweifle ich, doch ich zeige es nicht. Und ich frage mich, was dich noch bei mir hält, wenn die Fassade fällt. Kannst du mich hören, wenn ich leise bin? Kannst du sehen, dass ich einsam bin? Kannst du mich fühlen, wenn ich schwächer bin? Wenn ich mir ganz sicher bin, ob wir hier richtig sind. Kannst du mich hören, wenn ich leise bin? Kannst du sehen, wenn ich einsam bin? Kannst du mich fühlen, wenn ich schwächer bin? Wenn ich mir ganz sicher bin, ob wir hier richtig sind.
Vielen Dank. Das ist ja fast schon ein bisschen so Sing My Song Style hier.
Das war meine Bewerbung für Sing My Song.
Ich habe jetzt von dir aber leider keinen vorbereitet, ey. Hätte ich das gewusst, ey. Infinity hätte ich machen können.
Oh.
Wisst ihr eigentlich, dass Jan Infinity gesungen hat? Darf ich das erzählen?
Darfst du erzählen?
Take your time to trust in me and you will find Infinity. Ja. Das ist Jan. Ja.
Wahnsinn.
Geiler Song. So. Habe ich schon in Lorette Mar dazu getanzt.
Ja,
mit 18. Nicht. Am ersten Partyurlaub. Auf deine Stimme. Und jetzt sitzen wir hier in Norderney am Podcast, ey.
Ja.
Ich habe noch nie. Nee, ist mein zweiter Live-Podcast meines Lebens. Aber es ist schon eher was ich nicht so oft mache. Hast du das schon mal gemacht oder das erste Mal?
Ja.
Du hast schon gemacht?
Ich habe das schon mal gemacht.
Auch live?
Ja.
Ach so?
Ja.
Ja, ist ja ein erfahrenes Podcast.
Ja.
Show.
Sag mal, geht's euch denn gut? Seid ihr irgendwie... Seid ihr gut drauf? Nee, seid ihr gut versorgt? Also, wenn ihr zwischendurch mal was zu trinken braucht oder so, ne, dann können wir das alles machen.
Also ich würde mal einen Weißwein nehmen jetzt hier.
Ja?
Ja.
Ich auch.
So ein Grauburgunder.
Übrigens, ich meine, ganz, ganz riesengroßes Dankeschön an das Team von der Marienhöhe fürs Möglichmachen. Tausend Dank, das ist so schön, dass wir hier sein dürfen.
So ein geiler Laden hier, ey.
Und noch ganz viele andere Leute, die wir dann gleich noch nennen werden, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses kleine Experiment hier machen dürfen. Und schön, dass ihr alle da seid. Das ist ganz toll. Hinter uns ist das Meer. Vergisst man manchmal, ne? Ja, oh ja, gut.
Ich will jetzt auch noch was Sympathisches loswerden. Ich bin ja gestern reingelaufen und da war wirklich die perfekte Lichtstimmung. Es kam so hier Sonnenstrahlen haben den ganzen Raum geflutet. Und es sah wirklich aus, als wäre es so der Eingang zur Himmelspforte. So. Ich dachte so wird der Himmel sein. Schön Kuchen essen hier, draußen ist Meer, kann man ein bisschen Spaziergang machen, dann hockt man sich hier wieder rein, spielt eine Runde Schach oder Dame oder so. Für den Stadtlandfluss. So stelle ich mir die Ewigkeit Kniffel. Vor. In so einem Raum zu sitzen. Das ist schön. Werdet ihr lieber für den Rest eures Lebens immer so perfekt betrunken oder würdet ihr nie wieder Alkohol trinken? Für was würde ich entscheiden? Danke, kommt mir gerade spontan der Gedanke. Schönes Level ist gut, ne? Ja. So Harald Junke-Style, ne? Ey, auf euch, ne? Auf Norderney. So. Seid ihr alle hier Locals eigentlich? Wer wohnt hier in der Insel? Ah ja. Ist auch nicht schlecht, oder? Zum Urlaub? Warum machst du das so? Sag mal die drei besten Sachen. Was ist hier? Die drei besten Sachen hier, wenn man hier wohnt. Vor allen Leuten ist es. Ja, Meer, ja. Strand. Okay. Sonne. Marienhöhe. Aber gibt es auch einen Haken hier daran, wenn man hier wohnt? Gibt es da irgendwas? Das willst du nicht sagen, ne? Weil für mich wäre das, glaube ich, wirklich ein absoluter Traum, ey. Ich hätte direkt Bock bekommen, hier ein Buch zu schreiben. Voll. Ihr habt richtig viele Leute bekommen, ne, in den letzten Jahren. Aber ist ja gut für die Inselkasse, ne? Wahrscheinlich stressig für euch, okay. Jetzt ziehen hier noch mehr Leute unseren Podcast an, ey.
Ich sehe dich
hier noch mehr Werbung für die Insel.
Ich sehe dich hier schon so mit so, Einkaufstaschen in Netto laufen und sagen, ich wohne jetzt hier. Ist so der Giesinger. Ja, der wohnt jetzt hier.
Ja, klar. Das ist krass. Oh, hier schön überwintern, ey, so.
Das Management ruft an und sagt, ja, Fähre ist nicht gefahren, ne? Könnte leider nicht kommen nach Berlin.
Egal, wäre auch einfach gar nicht mehr melden so ab jetzt, weißt du? Einfach auf untertauchen, niemand weiß, wo ich bin.
Ja.
Nicht mehr erreichbar sein.
Schön so Giovanni Lorenzo in der Talkshow. Eigentlich hätten wir Max Giesinger hier, aber die Fähre fuhr nicht. Apropos, ja. Sag mal, ist ja so ein bisschen, wir sitzen ja so Talkshow-mäßig so ein bisschen. Wie ist denn das eigentlich? Also das ist ja wirklich, wäre so mein Traum gewesen, wenn ich irgendwie berühmt geworden wäre.
Ey, du bist doch berühmt geworden.
Ja, genau.
Ich kannte dich schon.
Ich bin in Münster-Wolbeck, in Hiltrup, da kennt man mich ein bisschen. Da bin ich zur Schule gegangen. Nee, also was ich sagen wollte, meine Eltern, ne, das sind so die größten NDR-Talkshow-GuckerInnen.
Mhm.
Wie ist das, wenn man da so hin... Das ist doch so ein... Was mal, wetten das?
Nee, ja, da bin ich zu spät erfolgreich für geworden, leider.
Okay, aber dann in der Talkshow.
Und dann auch zu wenig erfolgreich dann für die letzten zwei, drei Shows. Da sind nur die ganz Großen gesessen, wie so Helene Fischer und wer waren da? Also Günther Jauch dann so, ne? So das Level.
Die hätten sich bestimmt gefreut, wenn du dazugekommen wärst.
Ja,
Aber okay, bleiben wir bei der NDR Talkshow. Was ist für ein Gefühl, wenn man morgens aufwacht und weiß, abends sitzt man in der NDR Talkshow? Das wollte ich immer schon mal fragen.
Wenn man morgens aufwacht.
Und dann weiß man, abends ist die NDR Talkshow.
Also bei mir ist erstmal Angst.
Ist das so?
Ja. Ich habe vor TV-Shows eine unbändige Angst, da irgendwie zu verkacken, Scheiße zu labern und dass da irgendwas ganz Schlimmes passiert, was noch nie passiert ist. Und dann sitze ich dann drin und denke mir, oh, ich habe mir total umsonst jetzt wieder Sorgen gemacht. Aber es ist schon eher was ich jetzt nicht so gerne mache.
Okay.
Aber bin ich ja ein spezieller Fall, glaube ich. Andere hocken sich da rein und labern einfach und haben da gar nicht so ein Thema. Und ich denke mir so, macht mir dann Spaß, wenn ich drin sitze, aber der Weg dorthin ist für mich schon so eine, kann eine kleine Folter sein. Oder auch, es gibt so Live-Shows, wo du dann drin sitzt, ne, wo du weißt, boah, das, also, das, da gucken jetzt aber gleich viele Leute zu. Also ich mach, also ich überwinde
überlegt
mich dann auch
man
gerne.
Denn dann zum Beispiel, wenn man jetzt zum Glas Wein, so weißt du, da sitzt Giovanni Lorenzo, da ist Barbara Schöneberger, hinten Boris Becker, Till Schweiger oder irgendwie, weiß ich, wie die dann, ne, so Micky Beisenherz.
Das wäre ein guter Cast dann, aber du.
Felix Lobrecht, so, die sitzen dann da alle, so genau, und dann einer erzählt und denkt so, dann macht einer einen guten Spruch, denkt man dann so, scheiße, der hat gut vorgelegt, ich muss gleich auch irgendwie mir was richtig Gutes überlegen, oder ist man klar in seiner Rolle?
Also ich sag mal, mit dem Älterwerden wird man immer klarer und entspannter, das ist schon so. Also ich habe mir früher mehr Kopf gemacht, als es jetzt der Fall ist. Es ist immer noch ein Restkopf machen da, aber ich glaube, das wird auch immer besser werden, dass man sich jetzt halt nicht die ganze Zeit vergleicht. Also, weil in dem Moment wird man total unauthentisch, wenn da jemand ist, der einfach eine andere Grundenergie hat und die einen Show nach dem anderen rausfeuert, muss ich das ja nicht auch machen, weil in dem Moment bin ich ja nicht mehr bei mir und spiele plötzlich eine Rolle. Leute merken das, wenn man eine Rolle spielt. Und ich merke das ja selber auch und es ist total anstrengend. Da gehe ich da raus und habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie 40 Stunden schlafen. Aber wenn man einfach weiß, sag mal, die haben mich ja gebucht, nicht weil ich jetzt irgendwie ein Comedian bin, sondern weil ich Max Giesinger bin, so wie man mich ja kennt, und das ist okay so, dann ist es, glaube ich, der beste Case, der so passieren kann. Und ich muss auch nicht immer der lustige Hampelmann sein, sondern es gibt auch eine ruhige Version von mir oder vielleicht auch mal eine schlecht gelaunte oder so. Auch diese Facetten müssen auch okay sein, weil eine Zeit lang habe ich mir das nicht so zugestanden. Da dachte ich, ich muss alle Leute die ganze Zeit happy machen, ich habe so einen krassen Gefühl, so einen Harmonieauftrag, alle müssen irgendwie sich gut fühlen und das funktioniert so in einer kleinen Familie oder im Freundeskreis, geht das, aber in dem Moment, wo du erfolgreich wirst oder ganz, oder erfolgreich, ja, bekannt wirst und Leute dich ansprechen und du auch immer das Gefühl hast, allen irgendwie, also ich bin immer nett, ich mache auch gerne Bilder, aber irgendwann geht es über so ein Level, wo man sich auch ein bisschen schützen muss, weißt du, und das ist, muss man lernen, sonst brennt man dadurch ganz schnell aus, wenn man nicht auf sich Acht gibt.
Du hast gerade gesungen in Menschen. Wir sind Cool Kids und Außenseiter. Warst du Team Cool Kids oder Team Außenseiter?
Erst Team Außenseiter. Mhm. So, gerade als ich aufs Gymnasium gekommen bin, war ich eher so im letzteren Fünftel so unterwegs, also bei den uncoolsten drei, weil ich aber auch so echt leidenschaftlicher Pokémon-Kartensammler war. Und halt einfach, ich war schüchtern, ich habe nicht viel gesagt und irgendwie habe ich dann so reingeschraubt, dann wurde ich noch ruhiger, habe mich noch weniger getraut zu sagen. Irgendwann bist du dann halt so, wollen halt nicht so viele Leute mit dir abhängen. Und dann gab es irgendwann einen Moment, so 3-4 Jahre später, als wir Referate vorstellen mussten. Und mein Kumpel hat eine E-Gitarre dabei, der hat halt über seine E-Gitarre referiert. Und ich stand so da und dachte, oh Mann, das wäre mein Moment gewesen. Hätte ich mal den ganzen Kids hier zeigen können, was ich drauf habe, weil die alle davon ausgehen, dass ich ein Loser bin, der halt eine 5 nach einem anderen nach Hause bringt. Da habe ich mir dann in der Pause die Gitarre geschnappt und habe mal was von Nothing Else Matter, von Metallica irgendwie weggebreddert. Und dann waren die echt alle so, würde ich sagen, mit großen Augen da. Ich habe dann auch gesungen. Und dann kam der Lehrer rein, diese Stunde sollte eigentlich anfangen. Und die ganzen Kids meinen, ey, wir wollen, dass Max jetzt Musik macht. Und habe ich halt 2 Stunden durchgespielt so. Und war danach, also wirklich, ich habe nicht nur deswegen Musik gemacht, aber ich wurde mit anderen Augen gesehen. Ich war plötzlich der Typ, der singen konnte und Gitarre gespielt hat. Und dann, als dann die Pickel auch ein bisschen weniger wurden und sich mein deformiertes Gesicht wieder gerade gezogen hatte, ist ja oft so, dass dann irgendwie so, plötzlich wächst die Nase viel zu schnell. Ich hatte eine riesen Nase, ganz viele Pickel und so. Und die ganzen Mädels haben sich immer in meine besten Kumpels verliebt. Hatte sich das irgendwann gedreht. Lange Haare, kennst du auch. Das war dann gut. Da habe ich dann endlich mal geknutscht, erste Mal. Mit 15.
Lag das an den langen Haaren?
Ich glaube, ja. Und am Singen. Ich habe immer Supergirl gesungen von Raymond.
Ja, ja, da habe ich letztens ein Video von dir gesehen.
Das war ein Song, nur den. Und irgendwann Ozzy Osbourne, Dreamer. Die zwei habe ich immer gesungen.
Hast du auch dieses Ding gemacht, so einfach extra mit dem Gitarrenkoffer durch die Gegend laufen, weil dann gucken alle?
Nee, das habe ich nicht. Ich hatte keinen Gitarrenkoffer, der war viel zu teuer. Ich hatte so eine Stofftasche, eine beschissene. Und kam auch mit immer einer Aldi-Tasche zu den Auftritten. Also ich hatte meine ganzen Kabel und meinen Tuner hatte ich in so einer Aldi-Tasche drin.
Aber was haben Cool Kids damals gesagt? Ich fand das jetzt so ganz interessant, wenn man so die eigenen Kinder größer werden, ist das ja so ein bisschen so, dass die dann auch zum ersten Mal fragen, also die anderen, die haben immer so weiße Nike-Turnschuhe und da steht hinten so R drauf. Kann ich die vielleicht auch mal haben? Und nicht immer die beim Marktkauf gerade im Angebot sind.
Ja.
So, da habe ich ihn zum ersten Mal gedacht, oh ja, stimmt, ja, müssen wir jetzt auch langsam mal so auf Marken gucken.
Ja, stimmt.
Ich hatte ja, für mich war das Wichtigste in der Schule, also als ich meine ersten Nike-Turnschuhe hatte, weil ich habe sowas irgendwie nicht gekriegt, da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es geschafft. Das war, also ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, dass ich am nächsten Tag endlich mit diesen Nike-Turnschuhen in die Schule gehen konnte. Kennst du das auch noch?
Ja.
Ich kann das waren noch... Cool Kids. Also die Cool Kids waren die, die halt Markensachen hatten. Ich hatte das nicht so. Nee, ich durfte auch diese Skater-Klamotten nicht, weil meine Mutter immer sagt, das ist so schlechte Qualität.
Ah. Nee, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das irgendwann in der 6., 7. Klasse angefangen hat, als man sich für Mode interessiert hat. Ja. Vorher hat mir meine Mutter einfach irgendwas gekauft und ich habe das einfach so abgenickt und angezogen. Und plötzlich war so, hey, warte mal, ich will jetzt auch so eine coole, kennt ihr noch Fubu, die Marke Fubu und Pelle Pelle und Dickies und so. Oh. Das ganze Zeug, ne, diese übergroßen Hosen, es geht ja wieder in die Richtung, dass man wieder größere Hosen anzieht.
Kannst
aber das war ja wirklich so richtig, die waren ja so viel, viel zu groß.
Ja.
Und das war dann schon ein geiles Gefühl, mit so einer 180 Mark Fubu, wo haben wir alle zusammengelegt an meinem Geburtstag, dass ich diese fucking Hose irgendwie anziehen konnte. Und mit der bin ich dann da reingelaufen, mit ganz gesenktem Rücken, weil ich dachte, dass das cool gewesen wäre. Musste ich erstmal dann zum Physio 2-3 Jahre. Ja, weil ich mir so einen falschen Gang, einen Coolheitsgang antrainiert hatte. Aber ja, das hat dann was gemacht. Ne? Man zieht sich dann so ein Kostüm über plötzlich. Ist dann so, versteckt sich in seinen großen Klamotten. Ja.
Gibt es eigentlich irgendwelche Fragen? Habt ihr Lust, was vielleicht Max mal was zu fragen? So?
Ja.
Wir haben ein Mikrofon.
Ich versuche offen und ehrlich zu antworten. Wenn es nicht unter die Gürtellinie geht.
Also wie gesagt,
aber ich frage auch was
wir
zurück.
Wir sind ja unter uns.
Ihr könnt euch auch gegenseitig was fragen, falls ihr euch kennenlernen wollt. Wer ist denn hier noch Single? Hat heute Abend jemand Lust, jemanden kennenzulernen hier? Mach mal Hände hoch. Wer ist Single und sucht? Will man jetzt auch nicht so zugeben, ne?
Du hast ja früher mal in Altona in St. Pauli gewohnt, ne? Und
ja.
Jetzt warum nicht mehr?
Umgezogen. Ja. Also, das war eine WG mit Michael Schulte. Ja. Haben wir in der Kastanienallee gewohnt, da gegenüber vom Tivoli Schmitz. Ja, da war ordentlich was los.
Zu viel los wahrscheinlich.
Aber wenn du dann quasi von der Tour kommst und 2 Wochen unterwegs warst und das erste, was passiert ist, dass du von Sexarbeitern vor der Tür angesprochen wirst, das haben die irgendwann gecheckt, dass ich da wohne. Also wirst du die ersten 2-3 Monate angequatscht. Aber es war mir dann zu viel und dann mit Erbrochenen vor der Haustür und es riecht immer nach Urin und das war dann, ich wollte dich weg. Ja.
Aber du bist jetzt umgezogen, ne?
Ja, ich bin jetzt aus der Schanze raus. Ich hatte ja meinen Wohlfühlort da. Also wir haben alle, also meine ganzen Freunde und ich haben so verteilt auf 2 Häusern gewohnt, die nebeneinander sind und ich bin jetzt der Erste. Hä? Ja, ey Bro, wir werden es nicht mehr so oft sehen jetzt. Ich bin ein bisschen weiter weggezogen. Er hat so 10 Meter parallel von meiner Wohnung gearbeitet und habe ich mir halt jeden Morgen Kaffee geholt. Aber ich bin nur, keine Sorge, 1,5 Kilometer weiter. Also 5 Minuten mit dem Auto. Und ich werde immer oft da sein und dich umarmen. Ja, gerne noch mehr Fragen. Das macht Spaß.
Gibt's noch Fragen an Max Giesinger?
So, da schalte ich mich mal schnell ein, weil wir etwas Tonprobleme hatten. Es kam die Frage auf, wie waren das damals, 2019, Norderney, Summertime, denkwürdiger Abend, ausverkauftes Konzert direkt am Strand. Erzähl mal, Max.
Es war ein wahnsinnig geiles Konzert. Also auch, weil Micky Krause im Publikum war. Er hat uns vorher angeschrieben, haben wir dann auf die Gästeliste geschrieben, habe ich mich sehr geehrt gefühlt.
Vielleicht seid ihr bald Nachbarn.
Der hat auch eine ganz nette Nachricht geschrieben, da war total begeistert. Und was ich wirklich in sehr guter Erinnerung hatte, war, dass ich wirklich von der Bühne gegangen bin. Also es war wirklich eine wahnsinnig gute Stimmung, alle waren also voll im Urlaubsvibe. Und wir haben halt ausgemacht, dass wir danach direkt ins Meer springen. Und es war halt so eine ganz, ganz laue Sommernacht. Es waren so irgendwie abends auch noch 28 Grad, was hier glaube ich, was hier oben ja in Hamburg auch nicht oft gibt. Und ich habe mich in ihr weggeworfen, weggeschmissen und war 2 Minuten später, nachdem ich von der Bühne gekommen bin, war ich im Meer. Und aber ich dachte, die Leute haben das halt nicht gecheckt, aber es sind ganz viele mir hinterher gelaufen und habe ich halt im Meer so ein bisschen Selfies gemacht. Aber lag dann so, bin dann weggeschwommen und lag dann wirklich so, ne, schwebend und habe mir die Sterne angeguckt. Und das von dieser Bühne, von da sind jetzt 4000 Leute, oder wie viel da halt reinpassen, zu 3 Minuten später in den Stern hingucken, das war super. Danach war irgendwie auch noch eine Party da in der Innenstadt und die war auch sehr lustig. Da war ich dann auch noch, also ich mag dann so Aftershow-Partys.
Du hast mal in so einem Interview gesagt, der Partyhunger ist gestillt. Stimmt das?
Es wird weniger, ja. Ich habe das Gefühl, also ich bin jetzt 36, dass meine sozialen Batterien schneller leer gehen oder sich nicht mehr so schnell auffüllen. Also ich genieße die Zeit mit mir selbst viel, viel doller, als es früher der Fall war. Früher war echt so, ey, einen Kaffee treffen oder lass ich hier noch Tischtennis spielen, hier noch was machen. Und das strengt mich an. Also es gibt ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die füllen diese Energien wieder auf, diese Reserven. Aber also ich mag es einfach total gern, einfach zu Hause sein, ein Buch zu lesen und so mal meine Ruhe zu haben.
Kannst du
also,
gut, richtig gut alleine sein?
Jetzt nicht so eine Woche oder so. Oder es gibt auch Leute, die gehen ins Kloster und reden dann irgendwie zwei Wochen nicht. Gut, da bist du auch unter Leuten. Aber ich habe dann halt schon nach zwei, drei Tagen Bock, Leute zu sehen. Aber ich verbringe dann schon oft den ganzen Tag so bis abends 20 Uhr mit mir alleine. Ja, und mache dann so mein Kram, spiele dann Klavier, gehe dann essen alleine, lese ein Buch. Ja, finde das schon gut.
Was liest du gerade?
Gerade lese ich 22 Bahnen von Caroline Wahl. Das habe ich gerade... Kennt man das? Das hat mir eine gute Freundin nämlich in die Hand gedrückt. Und ich bin total begeistert von diesem Buch. Ich habe das noch kurz vor diesem Podcast, ich habe es anderthalb Stunden gelesen. Und es ist was ganz Trauriges passiert. Ich bin ganz emotional, bin ich da hier hochgelaufen, weil das so intensiv beschrieben wird. Also ohne Scheiß, das ist so geil, dass ich mein Leben wieder Bücher reingeholt habe.
Ja.
Ich war eine Zeit lang so ein heftiger Handysuchti, also ich bin nicht immer noch, aber ich krieg's gerade irgendwie hin, also bestimmt ein Jahr 10 Bücher zu lesen.
Ja.
Und das ist einfach gut, in diese Welt einzutauchen.
Hier zu sitzen und auch zu lesen und manchmal auch nur so zu tun, als würde man lesen, weil man einfach das dann doch vielleicht lieber aufs Meer guckt,
ja.
Hat was, wir haben uns wir haben jahrelang nicht miteinander gesprochen. Ja. Wir hatten uns gestritten, nein, stimmt nicht. Nein, wir haben einfach, war nicht so, stand nicht an. Und dann haben wir das erste Mal wieder telefoniert, weil du gefragt hast, hast ein paar Buchtipps.
Ah,
weißt du es noch?
Nee.
War das? Ausgedacht. Nee, es war wirklich so. Und wir sind zur gleichen Zeit zumindest, glaube ich, wieder auf das Thema.
Stimmt. Wir haben uns nämlich bei The Voice gesehen und ich hatte gerade ein Buch von Eckhart Tolle in der Hand.
Genau.
Hier, da war ich ein bisschen am Struggeln so. Ich war in einer Phase, wo ich dachte, ich habe es irgendwie alles erreicht und ich müsste jetzt für immer glücklich sein. Jetzt habe ich ein paar Hits, die im Radio laufen und man hat ja die ganzen Träume erreicht. Und trotzdem hat sich dann irgendwann so eine Unzufriedenheit eingestellt. Und ich dachte mir, krass, jetzt habe ich alles drauf gesetzt, mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass irgendwann die Karriere abgeht. Und trotzdem bin ich jetzt nicht final glücklich. Und sich dann mit diesem Thema zu beschäftigen, dass es halt um viel mehr geht. Ne? Und zu raffen, ah ja, warte mal, ich hatte ja 4, 5 Jahre kein Privatleben. Also nichts, wo ich halt mein Innerstes irgendwie weiter düngen konnte, sage ich jetzt mal. Sondern ich habe nur im Außen gelebt, stand auf großen Bühnen, wurde mit Selbstbestätigung überhäuft. Aber am Ende hast du ja trotzdem vielleicht so ein Loch in dir drin, was auch 200 Konzerte nicht füllen können, sondern wo man einfach an sich selber arbeiten muss. Also sich selbst irgendwie sein bester Freund zu sein und das zu lernen, auch da irgendwie zu gucken, dass mehr so in Balance ist das Ganze. Also ich habe für mich verstanden, dass ich eher ein bisschen weniger mache und so Zeit habe für so ein Volleyballcamp oder privat einfach in Hamburg mehr Zeit für mich zu haben, als jetzt der nächste große Arena-Künstler zu werden. Weil ich weiß, was es bedarf, das zu tun. Man muss einfach, da sitzt in jeder TV-Show, du musst wirklich mehr ballern. Also, und ich habe eher Lust auf so einen entspannteren Lebensentwurf, muss ich sagen.
Heute Morgen haben wir über ein Phänomen gesprochen, das war ganz lustig. Nach The Voice hast du wahnsinnig viele Konzerte gespielt, hast Alben gemacht, die nicht so viel Beachtung gefunden haben, wie sie A, verdient hätten.
Ein Album, ja. Laufen lernen.
Ein Album, genau.
Geile Platte, musst du unbedingt kaufen nach diesem
Podcast.
Musst
du unbedingt kaufen, laufen lernen, definitiv. Und dann... hast du aber eine Recording-Session oder eine Songwriting-Session gehabt mit Songwritern, mit denen du heute immer noch Hits schreibst,
ja.
Wo zwei Songs entstanden sind, ohne die dein Leben, du sagtest es heute so Zitat, das Leben wäre anders verlaufen.
Ja.
Um welche Songs geht's und hättest du vielleicht sogar Lust, einen davon zu spielen?
Oh ja, klar. Kann ich auf jeden Fall machen. Also ich habe dann für die zweite Platte dachte ich mir, komm, ich gehe es nochmal richtig an. Erste Platte war quasi gefloppt und ich dachte mir, komm, das Deutsch, das mit dem deutschsprachigen Zeugs, das muss ich jetzt nochmal richtig angehen, so zu 100%, weil ich war mir vorher immer uneins, ob ich nicht eigentlich auch Englisch singen will. Ich war nicht so richtig, ich stand noch nicht hinter meiner ersten Platte, wie es hätte sein sollen. Also es lief, es wurde auch ein bisschen größer, es war jetzt keine Riesenflop so, also, aber ich war noch nicht überzeugt von meiner eigenen Sache und dachte mir nach, ey, wenn ich jetzt die richtigen Leute finde und da irgendwas schaffe, was irgendwie, keine Ahnung, was Besonderes ist, vielleicht geht da noch, geht ein bisschen mehr. Habe ich geschrieben und dann die richtigen Leute kennengelernt, wo es einfach so gezahnt hatte, wo ich irgendwie jeden Tag, also Jens Schneider zum Beispiel, Grüße, und Ali Zukowski und David Jürgens und Martin Fliegenschmidt, wo einfach tolle Lieder entstanden sind. Ich hatte schon 30 Songs gemacht und hatte eigentlich gar keinen Bock auf weitere Sessions. Und dann meinte meine Plattenfirma, die Interesse hatte, also die haben uns am Ende nicht unter Vertrag genommen, ey, komm, dreh noch mal eine Runde, schreib noch mal ein bisschen. Und dann sind die letzten zwei Songs, waren einfach, wenn sie tanzen, 80 Millionen. Also hätte ich die Runde nicht mehr gedreht, dann wäre, keine Ahnung, was passiert wäre. Vielleicht wär,
das Leben
hätte ich jetzt auch eine gute Zeit irgendwo anders, in Mallorca oder so, wäre der Barista in Mallorca. Aber ich spiele euch jetzt mal so ein Lied vor, was ich schon
sehe. Aber du weißt schon, die Immobilienpreise auf Norderney, die sind schon saftig. Also da
sind die so Mallorca-Level?
Muss so ein Song auch schon mal durchstarten. Ne?
Echt?
Ja.
Teurer als auf Mallorca?
Weiß ich nicht, ich glaube ja. Oder?
Teurer als Mallorca?
Es kommt doch an, wo auf Mallorca vielleicht.
Ja, aber es ist schon krass, ne, dass so eine Nummer dann quasi über alles entscheidet. Also wäre der nächste Song nicht entstanden, dann wäre es, glaube ich, echt schwer gewesen, da weiter dran zu bleiben. Also ich glaube, dass man einfach nur so ein paar Jahre die Energie hat, da immer wieder sich von den Rückschlägen zu erholen. Und wenn dann die Nummer irgendwann nicht kommt, dann bist du, glaube ich, irgendwann so, denkt man sich, komm, mach ich doch irgendwie mal Lehramt oder so.
Sie war da.
So, sie war da, Gott sei Dank, ey.
Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Und so laut ihr könnt.
So nämlich.
Oh ja. Maxki Singer!
Danke, danke, danke. Dankeschön.
Mhm. Ich habe so ein leichtes Nostalgie, so viele Nostalgie-Flashes, die ich so kriege.
Okay.
Wo ich so, ach, weiß ich nicht, zurückblicke und es ist auf einmal 1984 und ich fahre mit meiner Mutter in ihrem weißen Polo durch Bad Segeberg, wo ich damals gewohnt habe. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, als dieses oder jenes Lied im Radio lief. Also Lebensgefühl, so richtig.
Für mich sind das ganz tolle Kindheitserinnerungen, im Auto zu fahren und schöne Musik zu hören. Mhm. Und Fenster ist unter, oder Cabrio oder Schiebedach, irgendwie ist das für mich so ein Ort, wo alles okay war und gut. Ich habe auch einen Song geschrieben auf einem neuen Album, der heißt Schiebedach.
Willst du den mal spielen?
Nee, kann ich gerade nicht. Kann den Text auch noch nicht.
Was mit dem neuen Album? Neues Album kommt?
Es kommt, ja. Kommt nächstes Jahr. Also ist fertig geschrieben, muss halt noch produziert werden. Es kommt auch mal eine andere Single raus. Und ich tippe mal so auf Mai, Juni. Okay. Schon die fünfte Platte, ey, voll krass.
Schneller als es
ging, ja. Schon echt einige Songs released. Jetzt haben wir dann wahrscheinlich Zeit abzudrehen irgendwann, oder? Fünf Alben reicht doch dann.
Nein. Vielleicht einfach so Peter Maffay-mäßig nochmal die Stadien voll machen und sagen, es könnte mal eine letzte Tournee gewesen sein.
Ja, das ist immer ein geiler Move, ne?
Natürlich wird es nicht die letzte Tournee
sein. Doch nicht.
Ich hab's ja so massiv hinter mir, glaube ich schon.
Was denn?
Midlife Crisis.
Oh, was bedeutet das nochmal genau? Dass man das Motorradführerschein macht, oder?
Porsche kaufen, Motorradführerschein, so das.
Okay.
Schön mal Segel.
Aber das klingt doch erstmal alles ganz geil, oder?
Ja.
Da kann man sich ja drauf freuen, oder? Wann kommen die so? Gibt es da so ein Alter oder ist das immer bei allen unterschiedlich?
Hast du Sorge eigentlich davon, vor so irgendwann zu den Alten zu gehören?
Schon Thema, ja. Was mich beschäftigt. Weil, also ich finde, man muss da auch ein bisschen vorsorgen schon, auch zu wissen, dass es mit der Musikkarriere, also dass man irgendwann zum alten Eisen gehören wird und sich in 20 Jahren wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele Leute für mein Zeug interessieren werden, wie das jetzt der Fall ist. Wenn man es aber schon so weiß, kann man da wahrscheinlich besser mit umgehen. Also was ich nicht sein möchte, ist so, ich will nicht so schlecht abtreten und dann irgendwie noch so mit krampfhaft versuchen, da irgendwas zu reißen, sondern wissen so, das waren jetzt meine besten Zeiten und es ist aber auch gut und jetzt mache ich zu Hause meinen Garten, habe irgendwie vielleicht irgendwann Kinder und Enkel und kümmere mich darum und spiele dann irgendwie hier und da mal ein kleines Konzertchen, aber dann irgendwie auch zu wissen, okay, ich muss jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen da eine Riesentour spielen. Ich glaube, das fände ich gut, wenn das so wäre. Ich glaube, da hätte ich auch kein Problem mit irgendwann.
Altern in Würde im Musikbusiness.
Ja, das finde ich gut. Vielleicht mal was ganz, keine Ahnung, vielleicht hat man mal Bock, mal 5 Jahre was ganz anderes zu machen. Ich kann mir gerade noch nicht vorstellen. Also gerade ist es Musik immer noch für mich das große Ding. Aber auch da beginnen sich ja Sachen zu wiederholen. Ne? Also ich habe zwar keinen geregelten Tagesablauf und jeden Tag passiert irgendwas anderes, hast mal eine TV-Show, gehst auf Tour. Aber auch das, irgendwann weißt du, wie es ist, auf Tour zu gehen. Du weißt, wie es ist, eine Promotour zu spielen. Vielleicht habe ich auch Lust, noch mal was ganz anderes zu erfahren, weißt du? Ich weiß noch nicht was, vielleicht muss ich nochmal studieren irgendwie. Architektur oder Archäologie.
Das ist ja fast das Gleiche.
Germanist. Irgendwas mit A.
Komplett nah beieinander.
Einfach irgendwas mit A. Scheiß drauf.
Architektur oder Archäologie.
Das ist irgendwas Cooles.
Ja.
Philipp Poisel, der hat Architektur studiert.
Okay.
Ja, zum Beispiel.
Während der Karriere.
Ja, glaub schon. Wolltest du jetzt noch einen 80s-Klassiker von mir hören? Oder?
Ich würde gerne ein Lied noch von dir hören. Und ich, wir können ja auch noch so eine letzte kleine Runde getränkemäßig vielleicht.
Ja, okay. Ich habe ein verstecktes Talent und das heißt Fantasie-Italienisch sprechen. Oder Spanisch, wenn man es halt so.
Das ist geil.
Ich mach das mal für euch, okay?
Se promet, ero fendo quando. E quando se ne propite che proia si da vicino che e franto per me sto che ti basta stare per la canzone
ogni giorno alla volta. Habe ich mir letztes Jahr wirklich reingezogen. Ja. Ich habe in Locarno gespielt, Konzert. Mhm. Und 2 Tage später hat auch Eros Ramazzotti da gespielt. Krass. Bin ich extra geblieben, weil das für mich so absolute Kindheitserinnerung war. Das war so ein geiler Abend. Bin ich da allein einfach hingegangen. Und das reingezogen, schön mit Saxophon und so. Geil. Okay, einen mache ich noch. 80s oder egal?
Beides. Also einmal egal und dann 80s noch.
So, das ist mit dem hier.
We get it almost every night. We can dance and stay uptight. It's a supernatural invite. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and white. It's such a fine and extra sight. Everybody's dancing in the moonlight.
So.
Eddies.
Das war SCCR, glaube ich. Hi. Nee. Ich glaube, der ist von CCR. Und dann haben es Toploader gecovert. Ich glaube 98 oder 99.
Das wusste ich nicht.
Ja, geile Version. Das war doch schön hier, oder? Geht's noch weiter?
Ich würde gerne den Abend mit einem Lied von dir. Darf ich mir eins wünschen eigentlich mal?
Natürlich.
Nee, mach du mal eins, was du denkst.
Mach du doch.
Ich mag ja mal diese langsamen Lieder von dir auch so gerne.
Okay.
Ich mag ja 4000 Wochen auch so gerne.
Oh, den mag ich auch gern.
Magst du den gerne?
Soll ich den mal singen? Als Abschied?
Ey, ganz ehrlich, ich sag das ja eingangs schon mal so ein bisschen, aufs Meer zu gucken und eine gewisse Monotonie zu haben, um so ein bisschen sich zu sortieren, tut mir gut. Mir hat es total gut getan, mit dir zu sprechen. Es hat mir total gut getan, hier zu sein. Ich war total aufgeregt und habe gedacht, lass es dir nicht anmerken. Ihr habt es eh gemerkt, ist egal. Ich fand, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal beim Team von der Marienhöhe, vom Inselloft und von allen tollen Menschen, die ich auf dieser Insel vor allen Dingen im letzten Jahr kennenlernen durfte und viel schöne Zeit verbringen durfte. Ich würde ja auch gerne hier hinziehen, aber ich werde mich wahrscheinlich jetzt erstmal in der Villa von Max Giesinger ab und zu mal einquartieren, wenn der hier sein Haus gekauft hat. Insofern.
Können wir zusammen ein Tiny House holen?
Ja, genau.
Das reicht doch.
Tiny Villa.
Müssen wir auch nicht so viel sauber machen, ey. Holen wir so einen Staubsauger-Roboter, ey, und dann läuft der.
Leute, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir laufen auch noch nicht weg. Max hat bestimmt auch noch Lust, ein paar Fragen zu beantworten, die mir einfach nie eingefallen sind. So.
Klar.
Max, komm, 4000 Wochen machst du das?
Ja, komm mal hier noch. Da passt gut hier rein, muss ich sagen.
Finde ich auch.
Da geht's auch um die großen Fragen. Eigentlich, was machen wir eigentlich hier? Um was geht's hier so? Was ist hier unser Auftrag? Weil, wenn man es mal runterbricht, ne, haben wir alle so, wenn es gut läuft, so 80 Jahre. Und wie füllt man so sein Leben mit Sinn, ne? Das ist doch alles, ist doch irgendwie ein Thema für uns alle, ne? Sind es die Party, sind es die guten Momente oder ist es eine tiefere Begegnung oder ist es ein Misch aus all dem? Kann ich auch einen Kaffee bestellen jetzt, wo diese Maschine, ich habe schon Bock auf so einen Hafer-Cappuccino. Ja, kann ich nicht mehr schlafen. Okay, 4000 Wochen.
Aber nichts hält die Zeit an. Die letzten 5 Jahre fühlen sich wie 2 an. Wenn ich am Ende allein bin, dann weiß ich warum. Ich nehm das Leben manchmal so, als ob's für immer ist. Aber es ist nicht. Wie oft hab ich mich nur feige verkrocht, die Nacht durchgesoffen, um nicht allein zu sein, Herzen gebrochen. Wir haben nur 4000 Wochen. Hab immer alles, was geht, mitgenommen. Was bleibt übrig davon? Hab ich mir nicht irgendwann selber versprochen. Ich mach mehr aus meinen 4000 Wochen. Ich mach mehr aus meinen 4000 Wochen. Ich mach mehr aus meinen 4000 Wochen.
Und zwar, indem ich mehr Zeit auf Norderney verbringe. Tschüssi!
Max Giesinger! Herzlichen Dank! Ganz lieben Dank auch an Martin Pohl für Fotos, fürs Video, für so kurzfristig einspringen.
Dankeschön! Jan Löchel! Ohne den das nicht stattgefunden hätte.
Das war 3 Fragen von Elvis aus der Marienhöhe Norderney mit Max Giesinger, nochmal allen Beteiligten. Und Max, herzlichen Dank für eure Zeit, dafür, dass ihr dabei wart. Das war ein ja, tolles Experiment und ich würde das ja gerne öfter machen. Ich habe das Gespräch mit Max sehr genossen. Ich finde es immer faszinierend, wie er doch auch die Tür aufmacht zu seinem Innenleben und da Dinge zum Vorschein kommen, die man vielleicht einfach von außen so nicht vermutet hätte. Gleichzeitig bewahrt er da so ein Geheimnis und so eine Magie, die wahrscheinlich so häppchenweise in den nächsten Songs über die nächsten Jahre immer mal wieder so uns Einblicke verschaffen lässt. Und Flugangst ist draußen, ein neuer Song, den ich richtig gut finde. Den konnte ich ihm leider nicht entlocken an dem Abend. Aber ja gut, vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal eine Wiederholung hin. Ja, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, von diesem Format euren Freunden zu erzählen, es zu teilen und vielleicht zu bewerten, da wo man es bewerten kann. Ihr kennt das ja. So kriegen wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit. So oder so hören wir uns wieder, wenn es heißt 3 Fragen von Elvis. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.